Ja, einen schönen guten Abend hier beim KKV-Podcast auf Kurs Zukunft. Und heute mit mir, ja nicht direkt mit mir im Studio, aber zumindest mit mir digital verbunden, ist einer, nein, vielleicht sogar der streitbarste Geist der CDU. Sie waren über 20 Jahre im Deutschen Bundestag. Man darf sie, glaube ich, getrost als einen der renommiertesten CDU-Innenpolitiker bezeichnen. Sie haben das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wahrgenommen. Sie sind Katholik. Sie sind konservativ, wie Sie sich selbst bezeichnen. Und vielleicht, und so steht es, glaube ich, in Wikipedia sehr schön, nicht immer mit dem, was die CDU heute vertritt, noch einer Meinung. Aber gerade das macht es ja aus. Und ein Bekannter hat sie mal so schön bezeichnet: Er ist weise und Gott sei Dank kein bisschen leise. Und davon wollen wir uns einfach mal in den nächsten Minuten ein Bild machen und mal hören, was es so Aktuelles in der Politik gibt, was es Aktuelles in der Gesellschaft gibt und welche Meinung Sie vertreten. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, es war 2017 im Herbst, als Sie gesagt haben, ich gehe aus persönlichen, aus privaten Gründen, aber auch aus politischen Gründen ein Stück weit zurück. Ich ziehe mich aus der politischen Szene zurück. Haben Sie sich damals denken können, dass Ihr Kalender sich eigentlich so wahrgenommen überhaupt nicht verändert?
Ja und nein. So nach 2-3 Jahren, so hatte ich mir das vorgestellt, müsste es eigentlich deutlich weniger werden. Dann stehen eben andere im Rampenlicht. Alles hat seine Zeit. Und jetzt sind es bereits 8 Jahre, seitdem ich nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages bin. Und Sie haben völlig recht, im Grunde hat sich mein Terminkalender nicht viel verändert. Oder um es mit den Worten meiner Frau zu sagen, früher warst du nicht da und heute bist du weg. Der einzige Unterschied ist, mein Kalender ist nicht mehr an die 22 Sitzungswochen des Deutschen Bundestages gebunden. Und die meisten Termine waren ja Pflichttermine, heute ist es eben Kür. Ich muss nichts mehr, aber das meiste macht mir immer noch Freude. Ich mache es immer noch gerne, also sage ich jedenfalls meistens auch ja zur Einladung.
Das hat uns sehr gefreut, weil ansonsten hätte es auch bei uns heute nicht geklappt. Aber Sie sind ja ein viel gesehener und gern gesehener Gast, auch beim KKV. Und Ihre Präsenz, Land auf, Land ab, ist ja heute, ja, ich hab letztens mal so schön gesagt, von Herrn Bosbach hörte man eigentlich mehr als zu der Zeit, als Herr Scholz noch Bundeskanzler war, vom Kanzler. Die Frage, wo ist der Kanzler, stellte ich mir häufiger als wo ist Herr Bosbach, das war schneller zu finden. Sie sagten gerade, Sie fühlten sich jetzt ein bisschen freier, weil Sie die Termine selbst bestimmen können. Können Sie Themen auch jetzt eher selbst bestimmen?
Nein, da hat sich im Grunde nicht viel geändert. Die meisten Themen, zu denen ich eingeladen bin oder angefragt wäre, haben ja mit Innenpolitik etwas zu tun, mit innerer Sicherheit, mit Migration, Integration, gelegentlich auch Datenschutz. Das sind die großen Themen, mit denen sich die Innenpolitik traditionell beschäftigt. Aber es gibt auch immer wieder Einladungen, die mit diesem Themenfeld nichts zu tun haben. Aber wenn Sie innenpolitisch unterwegs sind, dann vergeht fast kein Tag, an dem nicht irgendein Thema aufploppt, zu dem Innenpolitiker gefragt werden. Und im Moment haben wir natürlich eine besonders spannende Zeit. Die Regierung ist gerade dabei, sich zu bilden. Gut, das ist jetzt kein gutes Deutsch. Die Regierung bildet sich gerade. Über den Koalitionsvertrag muss ja noch abgestimmt werden. Heute auf einem kleinen Bundesparteitag, der CDU/CSU hat bereits zugestimmt. Bei den Sozialdemokraten läuft eine Online-Abstimmung unter den Mitgliedern. Heute hat die Union ihre Ministerinnen und Minister bekannt gegeben. Am 6. Mai soll gewählt werden. Also jeden Tag ein neues Thema.
Jeden Tag ein neues Thema. Und haben Sie das Gefühl, dass die Medien gezielt auf Sie zukommen oder auch Verbände wie wir, weil man von Ihnen eigentlich das offenere Wort erwartet?
Also da bitte ich um Verständnis für den Hinweis, das macht bei mir keinen Unterschied, ob ich noch mit Mandat und unterwegs war oder heute ohne. Ich habe eigentlich aus meiner Meinung, wenn sie denn gefragt war, nie ein Geheimnis gemacht. Allerdings, wenn sie nicht mehr in die Fraktionsdisziplin eingebunden sind, insofern haben sie mit ihrer Frage oder mit der Vermutung in der Frage natürlich recht, fühlt man sich in der Tat etwas freier. Aber ich wollte auch nie Regierungssprecher werden und deswegen ging es mir im Kern immer darum, dass niemand zu Hause im Wahlkreis sagen konnte, er hat uns getäuscht oder wir sind von ihm enttäuscht. Und glauben Sie mir, die Menschen hätten es mir angesehen, wenn ich plötzlich eine völlig andere Meinung vertreten hätte, nur weil man das von mir verlangt hat, die aber nicht mit meiner persönlichen Überzeugung übereinstimmt.
Sie haben vorhin selbst gesagt, Sie sind seit 8 Jahren nicht mehr in der aktiven Politik, aber einer der politischsten Menschen, die ich kenne. Wenn ich mir heute angucke, Friedrich Merz hat sein CDU-Kabinett vorgestellt. Er ist nur unwesentlich jünger als Sie. Juckt es dann ab und zu noch in den Fingern?
Ja und nein. Also so einmal im Monat würde ich ja gerne noch ans Rednerpult des Deutschen Bundestages, da haben Sie schon recht, ist ein Unterschied, ob man von außen was reinruft oder von innen mitentscheiden, mitgestalten kann. Ja, das fehlt einem schon. Aber ich bin ja regelmäßig in Berlin und immer wenn ich am Reichstagsgebäude vorbeifahre oder jetzt aktuell im Deutschen Bundestag meine älteste Tochter besuchen kann, die ja jetzt Abgeordnete des Deutschen Bundestages geworden ist, habe ich wirklich 0,0 das Gefühl, du müsstest dringend nochmal 1-2 Legislaturperioden Abgeordneter im Deutschen Bundestag sein. Wenn man, das war ja meine freie Entscheidung, wenn man sich entscheidet, nicht mehr für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, dann sollte man auch loslassen. Und nicht so als Art Untoter noch durchs Regierungsviertel schleichen, so in der Hoffnung, dass man noch erkannt wird oder gefragt ist.
Gefragt ist, ist, glaube ich, bei Ihnen weniger. Gefragt wird auf jeden Fall. Gibt es noch viele Kontakte zu ehemaligen Kollegen aus der Zeit, als Sie selbst im Bundestag gesessen haben, die vielleicht heute auch noch immer aktiv sind, die das Gespräch mit Ihnen suchen und nochmal fragen, was würdest du in dieser Situation tun?
Eher weniger. Carsten Lindemann gehört zu denen, die nicht nur Kollege waren, sondern auch Freunde geblieben sind. Und dann natürlich in den letzten Monaten waren es mindestens 2 Dutzend, weil ich ja bundesweit im Bundestagswahlkampf unterwegs war und habe ganz gezielt dort Veranstaltungen absolviert, wo Kolleginnen und Kollegen, die schon zu meiner Zeit aktiv waren, erneut für den Deutschen Bundestag kandidierten. Und dann ist es eigentlich klar, dass man vor oder nach den Veranstaltungen auch über die aktuelle Lage spricht.
Wenn ich mir die aktuelle Lage anschaue, dann kommt es mir so ein bisschen so vor, die CDU-CSU hat die Bundestagswahl zwar gewonnen, aber die SPD hat die Koalitionsverhandlungen gewonnen. Kann man das so ein bisschen so zusammenfassen oder wie war Ihr Eindruck von den...
Kann man machen, ist aber nicht richtig. Das erkennen Sie ja schon daran, dass die SPD wesentlich mehr Mühe hat, den Genossinnen und Genossen zu erklären, warum die denn zustimmen sollen, als CDU und CSU bei ihren Mitgliedern. Es ist nun mal so, wie es immer schon war. Wir haben die 21. Wahlperiode, einmal absolute Mehrheit, 20 Mal hat es Koalitionen gegeben. Ich war ja selber bei 4 Koalitionsverhandlungen dabei. Wenn du nicht die absolute Mehrheit hast, dann kannst du auch nicht deine politischen Vorstellungen zu 100% umsetzen. Und wenn, wie hier, und das ist da der entscheidende Moment, wenn, wie hier, die SPD in der Vorgängerregierung war und jetzt in eine neue Regierung eintreten soll, dann ist es für mich sogar verständlich, dass sie sagt, wir können jetzt nicht allzu viel abräumen, was wir selber als stärkste Kraft in der Ampel mit beschlossen haben. Ein bisschen soll es auch noch Kontinuität geben. Und wenn man mal den Koalitionsvertrag Punkt für Punkt sich gründlich durchliest, dann stellt man fest, ist auch viel Handschrift der Union dabei. Aber nehmen Sie mal ein einziges konkretes Beispiel. Ich hätte mich gefreut, wenn das total verunglückte Cannabis-Legalisierungsgesetz sofort einkassiert worden wäre. Stattdessen hat man sich auf einen Evaluationsprozess verständigt. Jeder weiß im Grunde auch, die Kosten explodieren beim Thema Bürgergeld. Frage Bürgergeld abschaffen. Was kommt danach? Wir brauchen ja eine Grundsicherung. Wodurch unterscheidet sich die Grundsicherung jetzt vom Bürgergeld? Das heißt, es gibt viele Absichtserklärungen in der Koalitionsvereinbarung, die in den nächsten Monaten noch praktisch konkretisiert werden müssen. Und da wird auch die Handschrift der Union deutlich werden.
Wie viel Prozent März ist in diesem Koalitionsvertrag drin?
Es gibt einen deutlichen Schwerpunkt in der Wirtschaftspolitik, insbesondere unter der Überschrift »Mehr Arbeit soll sich lohnen«. Denken Sie an Steuerfreiheit bei Überstundenzuschlägen, denken Sie an die Aktivrente 2000 Euro steuerfrei bei Hinzuverdienst im Rentenalter. Gewünscht hätten wir uns eine stärkere steuerliche Entlastung der Unternehmen. Das war mit den Sozialdemokraten nicht zu machen. Ich persönlich auch eine Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen, also bei denjenigen, die nicht unter Körperschaftssteuer fallen, sondern unter das Einkommensteuerrecht. Aber, und ich glaube, das ist so der rote Faden, auch den die Union im Wahlkampf immer wieder thematisiert hat, wenn wir nicht zur alten wirtschaftlichen Stärke zurückfinden, wenn wir nicht zurückkommen auf den Wachstumspfad, werden wir es auch in der Sozialpolitik sehr schwer haben, nehmen Sie Gesundheit, Pflege, Rente.
Wenn man sich die Themen anschaut, dann spiegelt sich, Sie sagten gerade, die CDU sehr stark in den wirtschaftspolitischen Themen wieder. Und das war, glaube ich, heute auch so ein bisschen die einzige Kritik, die ich so wahrgenommen habe bei der Besetzung des Kabinetts aus CDU-CSU-Kreisen. Die einzige Vereinigung, die sich ein bisschen übergangen fühlte, war wohl die CDA, abgesehen vom Landesverband Niedersachsen, der auch nicht vertreten ist. Aber vertritt die CDU jetzt doch eher die wirtschaftspolitischen Themen und überlässt das Feld der Arbeitnehmerthemen dann doch eher der SPD?
Ich bin strikter Gegner, dass man einen Gegensatz aufmacht zwischen Ökonomie und sozialer Verantwortung, denn das gehört untrennbar zusammen. Olaf Scholz hat einmal gesagt, der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Sozialstaat. Nein, das tut er nicht. Der Wohlstand basiert auf dem Fleiß der Menschen und auf der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und wenn das beides gegeben ist, dann ist das auch die Voraussetzung dafür, den Sozialstaat immer weiter zu entwickeln. Soll doch keiner glauben, wir könnten in den Bereichen, die ich beispielhaft gerade genannt habe, immer neue, ja, das läuft ja dann meistens, wissen Sie, wenn man früher sagt, wir haben eine Reform, war das für viele Menschen ein Segen, es wird besser. Wenn man heute Reform sagt, packen sich ja viele reflexartig ans Portemonnaie, weil sie Angst haben, es wird teurer. Aber ich benutze das Wort trotzdem einmal. Dann werden viele notwendigen Reformen gar nicht finanzierbar sein, wenn wir nicht auf den Wachstumspfad zurückkehren. Denn wir haben gewaltige Aufgaben vor uns bei Gesundheit, bei Pflege, bei Rente. Und deswegen, ich glaube auch die CDA würde sofort unterschreiben, dass wir zur alten wirtschaftlichen Kraft wieder zurückkehren müssen als Voraussetzung für die Festigung des Sozialstaates.
Sie haben vorhin selbst gesagt, einer der alten Wegbegleiter, die Ihnen bis heute auch in Freundschaft verbunden ist, ist Carsten Lindemann. Das Erstaunen in den Medien war sehr groß, als ausgerechnet er als ja, gesetzter Minister, als gesetztes Kabinettsmitglied gesagt hat, nee, ich bleibe Generalsekretär. Und so unterschwellig zumindest in den Medien dann versucht wurde zu verbreiten, nee, also dieses Hack Klein-Klein, was da in dem neuen Ministerium auf mich gewartet hätte, da habe ich keine Lust drauf. Konnten Sie Carsten Lindemann verstehen?
Ich habe ja mit ihm gesprochen und ich weiß, wie sehr er gerungen hat. Mir nötigt es Respekt ab, wenn er sagt, ich möchte lieber Generalsekretär bleiben. Mit dem Amt des Bundeswirtschaftsministers wäre das Amt des Generalsekretärs der CDU Deutschlands unvereinbar gewesen. Carsten Lindemann ist in der Partei sehr beliebt. Er war zuständig nicht nur für den Wahlkampf, auch für das neue Grundsatzprogramm der Union. Und er möchte auch die Partei programmatisch weiterentwickeln. Da ist er als Generalsekretär etwas freier, denn als Bundeswirtschaftsminister eingebunden in die Kabinettsdisziplin.
Wenn man sich die restliche Kabinettsliste heute anguckt, die die CDU und CSU vorgestellt hat, waren dort Überraschungen für Sie dabei?
Ja, da waren einige Überraschungen dabei. Ist jetzt peinlich für mich, aber ich kann nicht dafür. Ich habe den Namen des Digitalministers noch nicht gehört, aber immerhin, er kommt aus der Wirtschaft Und er bringt nach allem, was ich im Moment lesen kann, ein gehöriges Maß an praktischer Erfahrung mit. Nina Warken war für mich eine Überraschung. Nicht, dass Friedrich Merz sie für ministrabel hält, das kann ich gut nachvollziehen, aber ich hatte sie noch nie auf dem Schirm für das Thema Gesundheit. Und Katharina Reiche, die bringt nun beides mit. Die bringt eine lange politische Erfahrung mit. Wir waren gemeinsam viele Jahre Mitglieder des Deutschen Bundestages in einer Fraktion. Und sie ist Vorstandsvorsitzende von Westenergie. Also da kommt jemand ins Ministerium, der richtig Ahnung hat, sowohl von den politischen Abläufen als auch vom Thema Energie, Energiewende.
Ja, Katharina Reiche scheint ja auch der Beweis dafür zu sein, dass der Virus Politik einen doch nie so ganz loslässt.
Ja, Herr Wieland, haben Sie wahrscheinlich recht, ja. Also die Gage bei Westenergie wird höher sein als Bundesministerin.
Ja. Davon können wir getrost ausgehen. Aber Sie glauben, dass diese Besetzungen, so wie sie jetzt sind, aus Sicht der CDU diejenigen sind, die die Kraft haben, die Aufgaben, die auf uns warten, zu stemmen?
Ja, davon bin ich überzeugt. Ich weiß aber auch, wie schwierig es ist, eine Kabinettsliste zu erstellen, mit der hinterher alle einverstanden sind. Da musst du ja alles Mögliche berücksichtigen. Also Sachkompetenz kann jedenfalls nicht schaden. Dann Frauen, Männer, Ost, West. Sie haben gerade selbst angedeutet, CDA. Die ganze Partei, alle Landesverbände sollen sich ja wiederfinden in einem Bundeskabinett. Aber geht ja nicht nur um Ministerinnen und Minister, da geht es auch um die sogenannten Staatsminister im Kanzleramt. Oder das sind ja die beiden, Kanzleramt und Bundesaußenministerium, wo die Staatssekretäre Staatsminister heißen. Da geht es um die parlamentarischen Staatssekretäre in den Ministerien. Das muss alles gut austariert werden, damit hinterher keiner sagt, wir sind zu kurz gekommen. Also da beneide ich niemanden darum, der diese Aufgabe stemmen muss.
Die Aufgabe oblag und obliegt ja künftig maßgeblich dem neuen Bundeskanzler. Meine Friedrich Merz hat Sie auch in Ihrer aktiven Zeit schon lange begleitet. Hätten Sie gedacht, dass er diesen Sprung wirklich noch macht, schafft oder auch will?
Ja, ja, sonst hätte er ja nicht drei Anläufe unternommen, um Bundesparteivorsitzender zu werden. Mir war immer klar, wenn er Bundesparteivorsitzender werden will, dann möchte er auch, wenn sich die Chance bietet, Kanzler werden. Denn das ist das eigentliche Machtzentrum in unserem Land, nicht so sehr ein Parteivorsitz, so wichtig Parteien für die politische Meinungsbildung und Entscheidungsfindung sind. Und er ist nochmal immer ein Homo Politicus gewesen, auch als er in der Wirtschaft gearbeitet hat. Ich war ja einige Jahre einer seiner Stellvertreter. Ist ja nicht nur mit jungen Jahren in den Deutschen Bundestag gekommen, ist ja ein paar Jährchen jünger als ich. Er war ja vorher schon im Europäischen Parlament, also europapolitisch unterwegs. Und übrigens, er wird immer genannt in einem Atemzug mit Wirtschaft und Finanzen. Viele werden überrascht sein, welchen großen Schwerpunkt Friedrich Merz auf die Außenpolitik legen wird, auch auf die Europapolitik. Also das wird, ich weiß gar nicht, ob er sich darüber freut, aber das wird Kontinuität sein zu Angela Merkel, die ja auch ihre Stärke in den außenpolitischen Beziehungen hat.
Also glauben Sie durchaus, dass Friedrich Merz in diesem Zusammenhang auch eine würdiger CDU-Nachfolger als Kanzler von Angela Merkel ist?
Ja, wenn man sich einmal die 16 Jahre Angela Merkel ansieht, da waren viele Entscheidungen innenpolitisch wesentlich umstrittener als außenpolitisch. Und wenn Sie sich nur mal die jüngsten Entwicklungen vor Augen halten, Krieg in der Ukraine, die neue Politik von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten, wie wichtig jetzt ein geeintes Europa ist, sonst werden wir in der Welt politisch marginalisiert, wenn die Mitgliedstaaten versuchen, alleine gegen die Großmächte anzutreten. Also der europäische Einigungsprozess, der wird jetzt für die nächste Wahlperiode nicht nur, aber auch für Friedrich Merz von großer Bedeutung sein.
Was glauben Sie, wird Friedrich Merz anders machen als Olaf Scholz? Was werden die größten Unterschiede in der Kanzlerschaft dieser beiden Persönlichkeiten sein?
Es sind zwei völlig verschiedene Charaktere. Und meiner Beobachtung nach ist Friedrich Merz viel offensiver. Er wird klar machen, ist auch Mitglied im Verein für offene Aussprache, er wird klar machen, auch in der Regierungserklärung schon, wo er seine politischen Schwerpunkte setzt. Und er wird, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, nicht den oft zähen Meinungs- und Entscheidungsfindungsprozess in einer Koalition abwarten, sondern er wird den Koalitionsparteien schon sagen, was er als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland denn erwartet. Olaf Scholz war da mehr zögerlich, das ist ja überhaupt jetzt kein Unwerturteil über den noch amtierenden Kanzler. Aber manchmal habe ich vermisst, es muss ja nicht immer die Faust auf dem Tisch sein, aber dass Olaf Scholz mal rhetorisch die Ärmel aufkrempelt und sagt, was er denkt. Und nicht so schmunzelt, ratet mal, welche Meinung ich heute habe. Ich glaube, das haben viele vermisst, einen Kanzler, der klar macht, wo er steht und wo er hin will.
Sie sagten vorhin, Sie waren viele Jahre auch in der Fraktionsführung mit dabei. Möchten Sie jetzt mit Jens Spahn tauschen?
Nein, das hätte mich mal gereizt. Das war ja eine der beiden Ämter, bei denen ich gefragt worden bin, Innenminister oder Fraktionsvorsitzender. Beides wäre für mich gleich reizvoll gewesen. Ich sage gleich dazu, kein anderes Ressort. Ich bin immer Innenpolitiker gewesen. Aber Fraktionsvorsitzender ist eine spannende Aufgabe und es ist übrigens gar nicht einfach, so Individualisten, 200 so zusammenzuhalten und dann stromlinienförmig auszurichten. Das ist immer das, was sich die Fraktionsführung von Herzen wünscht. Also um die Aufgabe ist niemand zu beneiden. Warum? Es ist in der Opposition etwas einfacher. Aber die Regierung muss ja bei allem, was sie tut und entscheidet, eine Mehrheit haben. Und dafür muss auch ein Fraktionsvorsitzender sorgen. In diesem Falle zwei. Einer der Union und einer der SPD.
Sie sagten vorhin, Sie besuchen jetzt häufiger Ihre Tochter im Reichstag, im Bundestag, die jetzt ja eingezogen ist, frisch als neue Abgeordnete. Welche Ratschläge haben Sie als Vater Ihrer Tochter mitgegeben? Oder sind Sie ganz froh, wenn sie nicht fragt?
Also ich gebe nie ungefragt Ratschläge, ich käme gar nicht auf die Idee. Sie wohnt ja bei uns im Haus, jetzt nach oben zu gehen und zu sagen, Caroline, Achtung, neue Lage, du musst jetzt 1, 2, 3 machen oder sagen. Wenn sie mich fragt, dann sage ich gerne meine Meinung, manchmal hört sie drauf, manchmal auch nicht, jeder muss den eigenen Weg gehen, aber es sind manchmal so die kleinen Ratschläge. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, nie auf die Uhr gucken. Wenn du Politik machst, darfst du nie auf die Uhr gucken. Das vor allen Dingen im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern nicht auf die Uhr gucken. Du brauchst immer einen Zettel bei dir, du brauchst einen Bleistift, Kugelschreiber, du musst aufschreiben, was die Menschen sagen, was sie erwarten von der Politik, wo du helfen kannst. Man muss sehr viel Sachkenntnis haben, bevor man sich äußert. Das ist ja auch für mich die Freude bei Katharina Reiche, die hat richtig Ahnung. Da werden sich manche im Ministerium wundern. Bei den Grünen ist ja mehr Meinung als Ahnung. Und jetzt kommt jemand, der richtig Ahnung hat. Das wird viele vor neue Aufgaben stellen im Ministerium. Das heißt, du kannst nicht alles wissen. Und weil du nicht alles wissen kannst, musst du dich auf bestimmte Themen konzentrieren. Davon musst du allerdings eine überragende Ahnung haben. Und manchmal entwickelt sich ein solcher Prozess erst im Laufe einer Wahlperiode. Aber ich weiß, was die Themen meiner Tochter sind. Und ich hoffe, dass sie auch Beiträge leisten kann, dass das Land wieder ein Stück nach vorne kommt, ein Stück moderner wird. Und es ist eine junge Generation. Und die junge Generation sieht vieles anders als die Generation der Eltern. Das war übrigens immer so. Das ist jetzt keine neue Entwicklung. Also Papa kann Wegweiser spielen. Papa kann Leitplanken aufbauen. Gehen muss Caroline den Weg allein.
Aber Papa ist sichtlich stolz auf seine Tochter. Ich glaube, das darf man sagen und darf man
ja
auch sein.
Ich freue mich mal da über ihr politisches Interesse, weil da am Anfang gar keine Rede von war. Gucken Sie mal, Caroline hat 2 Schwestern. Die sind weit entfernt von jedem politischen Engagement. Sie haben natürlich im Wahlkampf geholfen, das ist ja klar. Aber jetzt nicht um unbedingt jetzt der CDU zu helfen, sondern um der Schwester zu helfen, die im Wahlkampf kandidiert hat. Aber ich war völlig baff, mit welcher Ernsthaftigkeit sich die jungen Leute in die politische Arbeit in den Wahlkampf gekniet haben. Und Caroline war schon Mitte 20, als ihr politisches Interesse wuchs, durch eine Arbeit in der Flüchtlingsaufnahmestelle in Berlin-Tempelhof auf dem ehemaligen Flughafen. Da wurde Caroline in der Praxis jeden Tag konfrontiert mit der großen Diskrepanz zwischen der veröffentlichten Meinung und der Realität vor Ort. Das war sozusagen ihr Damaskus-Erlebnis für ihr politisches Engagement.
Wenn zu Hause im Hause Bosbach diskutiert wird, geht es dann überall durchaus um Alltagspolitik oder geht es dann eher um globalere Politik?
Das wird Sie jetzt wundern. Im Hause Bosbach wird jedenfalls hier, wo ich jetzt bin, im Wohnzimmer so gut wie gar nicht über Politik gesprochen. Hier ist weitestgehend politikfreie Zone. Und den schönsten Satz in diesem Zusammenhang hat meine Frau gesagt. Meine Frau hat nach der Wahl von Caroline gesagt, 23 Jahre lang habe ich gehofft, dass das Theater mit der Politik mal aufhört. Und kaum hat mein Mann Schluss gemacht, fängt meine Tochter damit an. Wir wollen uns zu Hause, obwohl es natürlich ein politischer Haushalt ist, gar nicht von morgens bis abends über Politik unterhalten. Wir haben ganz andere Themen, so wie Millionen andere Familien auch.
Das Thema Politik, gehen wir vielleicht mal auf die Zeit vor der Bundestagswahl noch mal einmal kurz zurück. Die Bundestagswahl wurde vielfach auch in den Medien stilisiert zu einer entscheidenden Wahl für die Demokratie. Zu einer entscheidenden Wahl gegen radikale Kräfte, für demokratische Kräfte. Viele Politiker haben sich dort auch klar geäußert. Aber jetzt hat man mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, nach der Wahl wurden diese Themen schnell wieder vergessen. Viele Bürger hatten durchaus bei der Debatte, die dann mit dem großen Paket im alten Bundestag mit dem großen Investitionsschuldenpaket, je nachdem, wie man es bezeichnen will, im alten Bundestag noch verabschiedet worden ist, das Gefühl, das alte Spiel geht weiter. Die haben eigentlich gar nichts verstanden. Täuscht dieser Eindruck oder ist das einfach politische Realität kontra Empfinden von Menschen, die dieses politische Spiel oder diese politischen Realitäten verfolgen können?
Nein, das hat tatsächlich viel Vertrauen gekostet, insbesondere der Union, denn wir haben ja im Wahlkampf etwas völlig anderes gesagt. Das Thema Einhaltung der Schuldenbremse lief ja nicht irgendwie am Rande mit. Das wurde in fast jeder Talkshow wurde das thematisiert und wir haben immer gesagt, wir halten an der Schuldenbremse fest. Wir haben immer gesagt, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. In den letzten 10 Jahren sind ja die Staatseinnahmen insgesamt um gut 50% gestiegen. Nie hat der Staat mehr Geld eingenommen als 2024. Und dann der plötzliche Kurs wechselt und da haben viele gesagt, ja, so stellen wir uns das vor, vor der Wahl klingen die Töne ganz anders als nach der Wahl. Und genau das ist der Grund, warum jetzt in den nächsten 3,5 Jahren die neue Regierung alles dafür tun muss, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Wissen Sie, ich bin meilenweit entfernt von so Gedanken wie 5 vor 12, Januar 33 naht, das Land rutscht jetzt in rechtsradikale Diktatur. Nein, das tun wir nicht. Aber mich lässt es nicht ruhen, dass es Umfragen gibt, in denen die AfD als stärkste Partei notiert wird. Und mir macht es Sorgen um die politische Stabilität unseres Landes. Da mache ich mir ernsthaft Sorgen. Stellen Sie sich nur mal vor, wenn Sarah Wagenknecht und ihr Bündnis 14.000 Stimmen mehr bekommen hätte. Wir wären jetzt faktisch unregierbar. Wie sollte das jetzt weitergehen? Das war ja noch eine glückliche Fügung, dass das BSW an der 5%-Hürde gescheitert ist. Also glückliche Fügung nicht für Sarah Wagenknecht, sondern für die politische Stabilität in unserem Land. Und deswegen haben wir jetzt viel Arbeit vor uns, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Lässt der politische Alltag diese Möglichkeit überhaupt zu, sich jetzt um diese existenzielle Frage so zu kümmern, wie es notwendig wäre? Denn ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfach zu viel Alltagsgeschäft, als dass man jetzt sagen könnte, okay, wir müssen das Ganze jetzt nochmal grundsätzlicher angehen.
Also ein Hoch aufs Alltagsgeschäft. Bitte nicht so viele Canapés, nicht so viele Sektempfänge. Feiert euch nicht gegenseitig. Ich möchte auch nicht, dass die Koalition an den Start geht, wieder mit unfassbar vielen Verheißungen. Also jetzt beginnt die neue Zeit. Alles schöner, größer, besser. Einfach ins Büro gehen und arbeiten, Probleme lösen, dem Land eine gute Zukunft geben. Wenn Sie einmal durch den Koalitionsvertrag gehen, so Zeile für Zeile, alles an Themen ist angesprochen, aber nur ein Teil ist auch durchbuchstabiert worden und Lösungen zugeführt worden. Da ist noch sehr viel offen. Also ohne Altersarbeit geht es nicht. In den Kommissionen, die sich mit großen Zukunftsthemen beschäftigen, zum Beispiel Rente, da geht es natürlich auch um ganz grundsätzliche Überlegungen. Aber die eigentliche Arbeit, die findet nun mal im Alltagsgeschäft statt.
Glauben Sie, dass die Menschen eher politikmüde sind oder parteienmüde?
Ja, sie sind vor allen Dingen politikermüde. 23% der Bevölkerung sagen, sie sind politisch interessiert oder sehr interessiert. 1,5% sind Mitglied einer Partei, irgendeiner Partei. Das heißt, es gibt Millionen in unserem Land, die sagen, ich bin politisch interessiert, ich bin politisch informiert. Herr Bosbach, lassen Sie mich mit Parteipolitik in Ruhe. Der Graben zwischen Wählern und Gewählten ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Das bedauere ich zutiefst. Und die Menschen haben nicht das Gefühl, dass die Politiker offen sind. Wer gibt denn schon mal freiwillig ohne Not Fehler zu? Dann sagt man eher, bin falsch verstanden worden, aus dem Zusammenhang gerissen, was weiß ich. Ehrlichkeit, Offenheit, Authentizität, das vermissen viele Menschen. Und übrigens bin weit davon entfernt, das nur bei der politischen Konkurrenz festzumachen. Je offener man mit den Menschen umgeht, je ehrlicher man auf sie zugeht, desto eher wächst auch wieder Vertrauen.
Wie, wenn Sie heute mit jungen Menschen zusammenstehen, und ich glaube, da ist ja nicht nur das Problem, dass eine Partei, eine Politiker, eine Politikmüdigkeit da ist. Ich glaube, da ist auch ein Kommunikationsproblem vielfach, auch von den Parteien hin zu der jungen Generation gegeben. Wie erklären Sie jungen Menschen, warum es sich lohnt, sich für die Demokratie, sich in der Politik einzusetzen?
Hier sollte man vielleicht die Sachebene unterscheiden von den Modalitäten, mit denen wir heute in der politischen Kommunikation konfrontiert werden. Auf der reinen Sachebene ist es wirklich das überragende Argument, Leute, es geht nicht um meine, es geht um eure Zukunft. Wer jetzt das Abitur macht, der hat noch 65, 70 Jahre vor sich, vielleicht sogar noch mehr. Also in meiner Generation vielleicht noch 10, 15, maximal 20, obwohl Mama ist fast 97, lebt noch, ist noch putzwund, da kann ich nur hoffen, dass sie ihre Gene geerbt haben. Aber es ist ein endlicher Zeitraum. Aber für junge Leute, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, muss doch Politik eigentlich ein spannendes Thema Nummer eins sein. Das ist jetzt die Sachebene. Kommunikationsebene muss ich selber lernen. Ich war ja nie bei Facebook, Instagram, was es da alles gibt, TikTok unterwegs. Caroline muss das jetzt machen und macht das auch mit großer Ernsthaftigkeit, weil viele Menschen eben nur noch so zu erreichen sind. Nehmen Sie mal das Phänomen Heidi Reicheneck von den Linken, jetzt auf einmal innerhalb von wenigen Monaten populärste Politikerin im Lande. Wenn es Social Media nicht gäbe, hätte sie das auch nicht geschafft. Aber das muss authentisch sein, das muss man können. Da kann nicht so ein Oldie wie ich jetzt so tun, als wäre ich noch ein hipper 20-Jähriger.
Sind Sie bei Ihrer Tochter ein bisschen in die Lehre gegangen, was diese Kommunikation anging? War das auch der Vorteil, dass Sie natürlich immer durch Ihre Töchter junge Menschen um sich hatten, die zum Schluss zumindest politisch auch dem Thema affin waren, dass sie diese Kommunikationsform mitnehmen konnten?
Ja, ich bin selbst nur bei LinkedIn unterwegs, nirgendwo. Also ich muss auch jetzt nicht mit Anfang, Mitte 70 noch versuchen, mir da neue Kanäle zu eröffnen, um neues Publikum für mich zu interessieren. Außerdem gibt es ja nicht wenige, die das so delegieren an Mitarbeitern. Dann stellt sich bei mir immer die Frage, ist das wirklich noch authentisch? Aber das ist die neue Zeit. So wie ich groß geworden bin mit der traditionellen Tageszeitung aus Papier, wo noch was ausgeschnitten oder markiert wurde, so werden heute junge Leute eben groß mit Social Media. Und natürlich musste ich lernen, das stimmt. Und es ist natürlich peinlich, mega peinlich, wenn man vor seinem eigenen Rechner sitzt, irgendwas ist abgestürzt oder man kommt nicht mehr weiter und man muss dann die Kinder um Hilfe bitten. Das ist schon peinlich. Weil die mal sagen, Papa, komm, lass mal. Ich weiß noch, als ich mal, echt bestimmt schon 10, 15 Jahre her, ein neues Smartphone gekauft habe, da war meine Jüngste mit dabei, Victoria. Die hat sich dann mit dem sehr netten Verkäufer unterhalten, was der Papa braucht. Braucht er das? Kann der damit umgehen? Hat der damit Erfahrung? Da habe ich dann nach 10 Minuten gesagt, Leute, hier bin ich. Ich bin da, ihr könnt auch mit mir sprechen. Ja? Die haben so getan, als wenn ich gar nicht zugegen wäre. Aber der Verkäufer hat sofort gewusst, Papa will es haben, das Gerät. Papa bezahlt auch, aber die Tochter muss ihm das beibringen. Und da hatte er wohl recht.
Aber so wie ich jetzt auch selber erfahren durfte, es klappt gut bei Ihnen. Denn schnell sind Sie per Mail immer zu erreichen.
Ja, das stimmt. Das habe ich mir jetzt antrainiert, ja. Übrigens, Tempo hilft auch, viel Arbeit zu erledigen. Durch liegen lassen, sagen ja viele, erledigt sich vieles. Nee, bei mir ist das genau umgekehrt. Durch liegen lassen wird vieles komplizierter. Gleich erledigen, dann hat man es aus dem Kopf.
Da haben Sie recht mit. Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt weiter. Sie hatten vorhin auch schon so schön den Namen Trump erwähnt. Außenpolitik, Sie sagen zwar, Sie sind Innenpolitiker, aber Außenpolitik ist, glaube ich, im Moment eins der Themen, was die Menschen wirklich bewegt, weil man einfach nicht weiß, wohin geht es. Der mathematische unbekannte Trump lässt sich schlecht berechnen. Da gibt es jeden Tag neue Werte, die mal nach oben, mal nach unten ausschlagen. Was glauben Sie, wie sicher ist diese Welt noch?
Wir kann ich nicht sagen, weil uns zu viele Jahre trennen, aber meine Generation ist groß geworden in einer bipolaren Welt. Auf der einen Seite USA, NATO, auf der anderen Seite Sowjetunion, Warschauer Pakt. Da kam die deutsche Einheit, Mauerstachel, Draht- und Schießbefehl sind Geschichte. Und aus dieser polaren Welt, die aus zwei Polen bestand, entwickelte sich eine multipolare Welt, die vieles komplizierter gemacht hat. Gott sei Dank ist die Zeit des Kalten Krieges vorbei. Der Kalte Krieg hat die Welt ja mehr als einmal an den Abgrund gestellt, so wie jetzt Ukraine-Krieg auch. Aber wir haben es mit völlig neuen politischen Großmächten zu tun. Das ist nicht nur China, das ökonomisch wie militärisch eine Supermacht. Wir haben auch die BRICS-Staaten, wir haben Indien, ist mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Erde. Das heißt, wir haben völlig neue Spannungsfelder und gerade deshalb ist ja auch eine starke Europäische Union so wichtig. Die politische Stärke resultiert immer aus der ökonomischen und der militärischen Stärke. Und wenn man dann die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich betrachtet, alleine werden sie nie gegen Großmächte wie Russland, China, USA erfolgreich antreten können. Stark sind wir nur gemeinsam.
Der Bundestag hat die Wiederaufrüstung der Bundeswehr beschlossen. Es werden zig Millionen, Milliarden investiert. Wenn wir heute ganz aktuell mal einen Blick nach Spanien richten, ein Großteil der Iberischen Halbinsel liegt im Blackout. Ein riesiger Stromausfall hat eigentlich alles dort flachgelegt. Kein Zug fährt mehr, keine U-Bahn fährt mehr. Jetzt so ganz langsam scheint es so, als wenn von Norden nach Süden wieder langsam Strom ins Land kommt. Werden die nächsten Kriege denn überhaupt noch mit Waffen geführt oder werden die nächsten Kriege am Computer entschieden?
Sie werden ganz sicherlich auch mit Waffen geführt, aber die Zeiten, als sich Panzerarmeen gegenüberstanden, als Panzerarmeen in Bewegung gesetzt wurden, um andere Länder, Territorien zu erobern, diese Zeiten sind vorbei. Wir haben es jetzt mit hybriden Kriegsführungen zu tun und hochtechnisierte Gesellschaften sind anfällig. Wir sind in einem enormen Maße anfällig. Wir haben jetzt in Spanien das Drama mit der Elektrizitätsversorgung. Da ist man froh, wenn man auf den Balearen oder auf den Kanarischen Inseln ist. Die sind ja davon nicht betroffen, aber sie sprechen ja von der Iberischen Halbinsel. Also vom Festland Spanien, die sind massiv betroffen. Und dann bekommt man ein Gespür dafür, wie verletzlich moderne Gesellschaften sind. Das kann die Energieversorgung sein, das kann auch morgen die digitale Infrastruktur eines Landes sein, das kann die Energieversorgung im Übrigen sein, muss ja nicht nur Strom sein. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir unsere Resilienz erhöhen, unsere Widerstandsfähigkeit. Und ich habe ja die Ehre, seit 6 Jahren Präsident eines Kongresses zu sein, der jetzt wieder im Juni in Berlin stattfindet, Überschrift Wehrhafte Demokratie. Wir haben auch im Laufe der letzten 6 Jahre unsere inhaltlichen Schwerpunkte verändert, hin zur Stärkung der Resilienz unserer Gesellschaft gegen Angriffe von außen. Und das ist mehr als nur militärische Abschreckung oder Aufrüstung.
Stimmungsmache, sagten gerade wehrhafte Demokratie, fand im Wahlkampf ja auch in den sozialen Medien statt, immer mehr auch durch Bots, durch ausländische Influencer, hätte ich jetzt fast gesagt.
Naja, das ist doch schon richtig.
Glauben Sie, dass man Wahlkampf demnächst überhaupt noch national führen kann oder muss man sich erstmal international abgrenzen, damit man überhaupt noch Nachrichten rüberbekommt, weil Sie gerade sagten, so schön...
Das können Sie gar nicht. Sie können ja, das Internet ist ja auf globale Strukturen angelegt. Sie können sich gar nicht national so abschotten, dass es keine unerbetene Einflussnahme von außen geben kann. Sie führen einen permanenten Abwehrkampf und natürlich wird dann versucht, mit den Mitteln der modernen Technik Einfluss zu nehmen auf Meinungsbildung und Entscheidungsfindung im Land. Und das versucht Russland schon seit geraumer Zeit und ist jetzt das falsche Wort, aber es ist verständlich. Die Qualität der Einflussnahme und der Angriffe ist oft so erschreckend gut, dass man davon ausgehen muss, dahinter müssen staatliche Stellen stehen. Der berühmte 13-Jährige, der auf dem Dachboden der Eltern sich so etwas einfallen lässt, den gibt es im Kino, aber in der Wirklichkeit ist das die absolute Ausnahme.
Ein anderer Punkt, der sicherlich auch die Gesellschaft und die Demokratie beeinflussen wird, ist sicherlich das Thema KI. Spielt das in Ihrem Punkt in Ihrer Tagung wehrhafte Demokratie auch eine Rolle?
Ja, das spielt eine große Rolle und zwar nicht nur, wie man glauben könnte, in technischer Hinsicht. Also zur Beantwortung der Frage, was ist heute an KI alles möglich, sondern auch, gibt es überhaupt Chancen für Regulatorik? Die Europäische Union bemüht sich ja redlich. In der Regel läuft die Politik diesen technischen Entwicklungen immer hinterher. Und was die technischen Möglichkeiten angeht, muss man ja beides bedenken. Nämlich die Angriffsszenarien, die es geben kann, aber auch die Möglichkeiten der Abwehr. Also KI kann uns ja auch helfen bei der Abwehr von Gefahren.
Glauben Sie, dass die KI künftig unseren Alltag noch viel stärker beeinflussen wird? Ich meine, jetzt ist es ja schon schwierig, Texte zu erkennen, ob sie jetzt vom Computer geschrieben sind oder vom Menschen. Bilder, ob sie vom Computer verfälscht worden sind oder real aufgenommen worden sind?
Das glaube ich. Ich persönlich glaube auch, dass ich immer noch unterschätze die Macht der künstlichen Intelligenz. Ich bin eher ein Anhänger der natürlichen. Aber die künstliche Intelligenz wird unser Leben so durchdringen, wie es das Internet auch getan hat.
Lassen Sie uns vielleicht nochmal, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen eher in globalere oder in größere Themen abgeschwungen, ein Thema nochmal angehen, weil an diesen Tagen nun mal keiner vorbeikommt und Sie als Katholik sowieso nicht. Papst Franziskus ist gestorben. Verbinden Sie mit Papst Franziskus ein besonderes Erlebnis, eine besondere Erfahrung?
Ein Erlebnis nicht, Erfahrung nicht, denn ich bin ihm nie persönlich begegnet. Ich hatte ja einmal eine wunderschöne Erinnerung, eine ganz zufällige Begegnung mit Papst Johannes Paul II. Im Petersdom. Das war eine Überraschung. Also wir waren in einem Papstgottesdienst in Petersdom mit tausenden anderen auch. Und wir sind danach, nach der Messe, im Petersdom geblieben, um uns den Dom näher anzusehen. Und dann nähert sich so eine sonore Stimme von hinten und sagt, ich höre, Sie kommen aus Deutschland. Ich drehe mich um und der Papst steht hinter mir. Da kriegen Sie aber einen Schrecken. Da weiß man ja gar nicht, was man machen soll, was man sagen soll. Und ich glaube, er hat es auch gemerkt, hat uns dann schnell die Befangenheit genommen. Also es waren vielleicht nur 5 oder 10 Minuten, aber er sprach ja ganz gut Deutsch. Das war für mich ein prägendes Erlebnis. Das hatte ich jetzt mit Papst Franziskus nicht. Was für mich vorbildlich war, war seine betonte Bescheidenheit. Er hat diese Bescheidenheit ja auch für sich selber als Person in Anspruch genommen. Da ging es ja weniger um die Unfehlbarkeit des Heiligen Vaters, als darum deutlich zu machen, dass die Kirche immer auch die Kirche der Armen sein muss, die Kirche derjenigen, die im Abseits stehen.
Hat Papst Franziskus, da geht es jetzt vielleicht so ein bisschen um Ihre Einschätzung, um die Rolle der Kirche, diese Kirche auf einen Weg gebracht, dass sie ihre gesellschaftliche Bedeutung ein Stück weit erhalten kann?
Ein Stück weit ja, aber nach allem, was man liest, hat er ja auch bei jeder Reformbemühung erheblichen Widerstand im Vatikan erfahren. Und vom Papst Franziskus gibt es ja auch das schöne Bonmot, wir haben schon eine evangelische Kirche, also es muss noch Unterschiede geben zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche. Aber er hat wohl sehr viele Sympathien für die katholische Kirche auch wieder in schwerer Zeit zurückgewonnen, das glaube ich schon.
In Deutschland hat man so ein bisschen das Gefühl, die Kirche beschäftigt sich sehr gerne und sehr ausführlich mit sich selbst.
Ja.
Und
hat ja auch genug zu tun.
Das ist richtig. Nehmen wir das Wort von Julia Klöckner, die so schön sagte, kümmert euch mal wieder um Seelsorge und weniger über Alltagspolitik. Ist das so ein bisschen das, was sich die deutschen Bischöfe zu Herzen nehmen sollten? Ein bisschen wieder weg von der NGO-Kirche hin zur seelsorgenden Kirche?
Also wenn ich mir manchen Kirchentag angucke, dann habe ich auch das Gefühl, das ähnelt immer mehr einem Parteitag, dass sich die Kirche auch mit ganz praktischen Alltagsfragen beschäftigt, abgeleitet von ihrer religiösen Prägung und Überzeugung. Also was bedeutet Christsein in der Politik? Was bedeutet christliche Lebensführung im Alltag? Das verstehe ich. Das verstehe ich wirklich. Aber diese heftige Intervention im Bundestagswahlkampf fand ich nicht glücklich. Und ich kann nur hoffen, dass es auch in Zukunft noch in der Kirche um Jesus Christus und die christliche Lehre geht und nicht nur um Umweltschutz.
Und diverse andere gesellschaftliche Themen, mit denen man sie gut...
Ja klar, da war ja nur Pars pro Toto als Beispiel genannt. Ja. Aber Klimaschutz, Migration, das sind ja Themen, mit denen sich die Kirchen in den letzten Jahren intensiv beschäftigt haben. Ich persönlich würde mich freuen, wenn sich die Kirche auch vermehrt mit dem Thema beschäftigen würde, das mich in die Politik getragen hat, schon in den 70er Jahren. Das ist der Schutz des ungeborenen Lebens.
Was... würden Sie sich in diesem Punkt von der katholischen Kirche wünschen?
Wir haben, das müsste vor 30 Jahren gewesen sein, Mitte der 90er Jahre, einen großen gesellschaftlichen Konflikt gelöst durch die Rechtslage, die wir jetzt haben. Im Grunde, ist jetzt etwas einfach formuliert, aber es ist nicht falsch. Im Grunde haben wir jetzt eine Fristenlösung mit Beratungszwang. Und diese Lösung, die wir dann gefunden haben, nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, nach vielen Parlamentsdebatten, hat zur Befriedung in der Gesellschaft geführt, hat dieses Thema aus dem Spannungsfeld gesellschaftlichen Diskurses herausgeholt. Und jetzt geht es ja um die Frage, ob der Schutz des ungeborenen Lebens generell aus dem Strafgesetzbuch als Strafandrohung verschwinden soll. Das wäre ein Thema, mit dem sich die Kirche auch ruhig einmal intensiv beschäftigen könnte. Denn der Schutz des menschlichen Lebens am Beginn, aber auch am Ende des menschlichen Lebens sollte der Kirche ein besonderes Anliegen sein. Weder das ungeborene Kind noch der Mensch in dem letzten Stadium seines Lebens kann seine Anliegen so wirksam in die Gesellschaft tragen, wie es die Institution der Kirche kann. Gerade das ungeborene Leben und der Mensch in der letzten Lebensphase sind darauf angewiesen, dass andere sich für ihre Interessen stark machen.
Und wenn Sie jetzt schauen, in wenigen Tagen beginnt das Konklave, was würden Sie sich vor diesem Hintergrund von dem neuen Papst wünschen? Oder wenn Sie einen Wunsch hätten, was glauben Sie, wer
dass
wäre?
Dass der neue Papst den Weg beschreitet, den Franziskus bereits geebnet hat, nämlich auf der einen Seite natürlich als Oberhaupt der Weltkirche. Gehen Sie mal davon aus, dass es in weiten Teilen der Kirche in vielen Fragen zum Teil ganz unterschiedliche Auffassungen gibt, dass sich aber die Kirche in erster Linie den Menschen verpflichtet fühlt. Und für mich als Christdemokrat, wir sagen ja auch immer gerne Politik auf der Basis des christlichen Menschenbildes, was das im Alltag bedeutet, das erlebbar zu machen, sichtbar zu machen, das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, die ein Heiliger Vater haben kann.
Glauben Sie, dass die heutige Generation der Politiker die Nähe zur Kirche noch bewusst sucht oder eher bewusst trennt?
Ja, bei feierlichen Anlässen, dann gibt es diese bewusste Suche noch. Ich weiß nicht, wie es im Alltag aussieht, das kann ich auch nicht wissen. Ich kann nur sagen, ich bin nicht aus Zufall oder Versehen Mitglied in einer C-Partei geworden, sondern aus Überzeugung. Und diese Überzeugung war zunächst eine religiöse Prägung, bevor es eine politische Prägung würde. Deswegen nehme ich ja auch die Missbrauchsskandale in der Kirche so ernst. Denn ich habe ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht als junger Mensch in der katholischen Jugend, in meiner Kirche, mit meiner Kirche und mit denen wir anvertraut waren, mit Kaplänen und Pastoren, ausnahmslos gute Erfahrungen. Umso bitterer war es für mich zu erleben, dass andere Menschen ganz andere Erfahrungen gemacht haben.
Ist dieser Skandal für Sie schon halbwegs gut aufgeklärt oder muss die katholische Kirche gerade in Deutschland da noch weitere Schritte nach vorne gehen?
Es gibt ja viele, die sich um Aufklärung bemühen. Da habe ich auch keinen Zweifel, dass die Bemühungen ernsthaft sind. Ich glaube nicht nur, dass das Lippenbekenntnisse sind, aber ich glaube, dass wir noch nicht alles wissen, was wir wissen müssten.
Das heißt, da warten noch große Aufgaben auf die Kirche, aber auch große Herausforderungen dann an die Katholiken, dieses auszuhalten.
Ja.
Gehen wir noch mal einmal auf ein Thema. Wir sind im Podcast des KKV als katholischen Verband. Wir waren gerade bei der katholischen Kirche. Wir waren noch nicht so ganz bei dem Thema Ehrenamt, aber das ist politisch wie gesellschaftlich, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was es zu fördern gilt. Wenn wir den KKV nehmen und Sie hätten einen Wunsch frei an den KKV als katholischen Verband, was wäre Ihr Wunsch an diesen Verband, was müsste oder sollte dieser Verband in Angriff nehmen?
Er sollte sich unbedingt mit den Themen beschäftigen, die für die Menschen, jetzt völlig unabhängig, ob sie katholisch, evangelisch oder antireligiös sind, von besonderer Bedeutung sind, lebenspraktisch. Es gibt manchmal, übrigens auch in Parteien, es gibt manchmal eine große Diskrepanz zwischen dem Alltagserleben der Menschen und zwischen dem, was Politik oder Kirchen als wichtig für die Menschen empfinden. Deswegen so der Realitätscheck, das ist immer das Entscheidende.
Gilt für das, was Sie vorhin zum Thema Politik und Engagement von jungen Menschen in der Politik gesagt haben, auch für das Thema Ehrenamt? Kann man auf diesem Weg Menschen nach ihrer Überzeugung noch dazu gewinnen, sich in einem Ehrenamt zu betätigen?
Ich glaube, dass wir vor einer Änderung stehen. Es wird meiner Beobachtung nach immer schwieriger, Menschen zu gewinnen für ehrenamtliche Arbeit auf Dauer, also über Jahre hinweg, für eine bestimmte Aktion, für einen bestimmten Zweck, wenn sie immer, ganz gleich in welcher Generation, genügend Menschen finden. Aber es wird immer weniger geben, die sich auf Dauer binden wollen in einem Amt und es gibt natürlich auch nicht nur auch jenseits der Kirche immer wieder Überlegungen wie, was habe ich davon, was bringt mir das Und das ist eine Tendenz, ich nenne sie jetzt mal Individualisierung in der Gesellschaft. Da kann die Kirche nicht ernsthaft glauben, das findet überall statt, nur nicht bei uns.
Das heißt also, wenn man junge Menschen, ältere Menschen zusammenbringen will, dann sollte man dies weitestgehend versuchen, über Projekte, über Themen, ja, über neue Medien, so wie wir uns ja heute auch austauschen.
Ich habe das jetzt im Wahlkampf gesehen. Caroline war ja eine andere Generation als Papa und mein Nachfolger. Junge Leute, wenn junge Leute an den Start gehen, kommen junge Leute dazu. Junge Leute bringen junge Leute mit. Auf einmal sind es nicht nur 3 oder 5, sondern 20, 25. Die haben aus jeder Wahlkampfveranstaltung ein Event gemacht, wo früher 3 oder 4 am Stand standen. Da waren auf einmal 15, 20. Die hatten Spaß. Die hatten ein konkretes Ziel, nämlich Caroline in den Bundestag zu bringen. Das war ein zeitlich befristetes Projekt, war ja vorgezogene Neuwahlen, etwa 3 Monate. Und jetzt geht es auch wieder auseinander. Aber wenn man junge Menschen begeistern will, dann braucht man konkrete Projekte und Ergebnisse, damit die jungen Leute auch sehen, wozu ihr Engagement geführt hat.
Gäbe es, das ist natürlich ein bisschen so das Hellseherische, gäbe es Themen, wo Sie glauben, dass das typische Themen sind, die ein katholischer Verband wie der KKV nach vorne bringen könnte, sollte?
Also ich nehme mal jetzt, was mir spontan einfällt, wegen der aktuellen Lage, Wiedereinführung der Wehrpflicht, freiwilliges soziales Jahr oder verpflichtendes soziales Jahr. Wie gestalten wir so etwas aus? Ich glaube, dass das viele junge Menschen interessiert.
Weil Sie ganz persönlich auch wahrscheinlich noch berühren.
Unmittelbar betroffen sind oder wären, ja.
Herr Bosbach, ich danke Ihnen recht herzlich für diesen Ritt durch Politik, durch Gesellschaft. Sie verabschieden sich jetzt erstmal in einen Kurzurlaub, dann sind Sie wieder on air. Ich bin gespannt auf das, was wir von Ihnen hören. Ich hoffe, dass wir noch oft mit Ihnen gemeinsam Themen diskutieren können. Ich glaube, dass der KKV Sie sicherlich noch das ein oder andere Mal anfragen wird. Dafür sind Sie ein zu gern gesehener Gast. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen und bis bald hier im KKV-Podcast.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und allen, die uns gelauscht haben, für das Interesse.
Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss.